Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Mein RTL.
Ich bin jetzt telefonisch verbunden mit unserem Reporter Tim Meixner. Tim, vorhin haben Sie uns berichtet, dass der Attentäter wahrscheinlich 12 Menschen getötet hat und wahrscheinlich auch selbst von der Polizei erschossen wurde. Wurde das inzwischen bestätigt?
Ja, also die Information, dass der Täter erschossen worden ist, ist uns jetzt aus Polizeikreisen bestätigt worden. Das heißt, von dieser Seite aus ist die Gefahr jetzt erstmal gebannt.
Ja, die Ereignisse haben sich heute Morgen überschlagen, muss man sagen. Vielen Dank, Tim Meixner.
Offenbar erschlagen war auch RTL vom Amoklauf eines Jugendlichen am Mittwoch und stolperte von einer journalistischen Peinlichkeit zur nächsten, sendete alles, was das gesprochene Wort über schwenkende Kameras am Tatort so hergab.
Marc, sind die Eltern zu Hause? Kann man sehen, ob jemand sich in dem Haus befindet oder was glauben Sie, wurden die inzwischen von der Polizei abgeholt?
Ja, also wir haben, wie gesagt, hier circa 150 Meter Luftlinie bis zum Haus. Die Jalousien sind leicht verdunkelt. Man sieht also auch nicht ins Gebäude rein, ob noch irgendwelche Familienangehörigen, also Vater oder Mutter, noch zu Hause sind. Von dem her ist es eine vage Schätzung. Also ich vermute eher nein.
Mhm. Marc, vielen Dank für Ihre Informationen. Wir schalten gleich weiter zu Sarah Jovanovic. Sie ist live zugeschaltet von Weningen. Winenden, so heißt der Ort. Sarah, Sie stehen vor der Schule. Was tut sich da im Augenblick? Wir haben eben einen bewaffneten Mann, einen Polizisten auf dem Dach der Schule gesehen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind dort offenbar immer noch sehr hoch.
Ja, es ist richtig. Also hier ist weiterhin alles noch im Laufen. Es gibt allerdings erste Erkenntnisse aus Polizeikreisen, dass wohl der Täter gefasst worden sei.
Ja, während sich Katja Burkhardt durchs RTL-Programm stotterte, ging die ARD auf Nummer sicher und zeigte unbeeindruckt Sport. Unterbrochen von komprimierter, recherchierter Information in Extra-Ausgaben der Tagesschau. Wer allerdings zufällig in das erste zappte, erlebte über lange Zeitflächen nur den Skiabfahrtssport. Phoenix und das ZDF dagegen spielten ihre Nachrichtenkompetenz voll aus. Auch dazu wird sich der ARD-Vorsitzende in dieser Medienmagazin-Ausgabe äußern, auch zum Verhältnis zu den Privaten. Denn es geht nach Aussage des VPRD-Präsidenten den Privaten schlecht. Wie schlecht in der zweiten Hälfte dieser Sendung. Zuvor natürlich zum Fingerhakeln beim ZDF und zur Wechselwirkung von Medien und Tötungsdelikten. Und das alles
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ready or not, here I come. Ready or not, auf alle Fälle steht jetzt eine Leitung zum ZDF-Fernsehratsmitglied. Martin Stadelmeier ist zudem auch noch Chef der Staatskanzlei von Rheinland-Pfalz. Anlass ist, dass schon mal bei Tarifverhandlungen die Uhr angehalten wird, um sich nicht einem Zeitdruck auszusetzen. Auch Markus Schächter, der ZDF-Intendant, hat das quasi gemacht am Freitag, um sich nicht dem Druck zu beugen, am 27. März einen neuen Chefredakteur präsentieren zu müssen. Ein Vorschlag zu einem späteren Zeitpunkt würde Schaden vom ZDF fernhalten, da eine Einigung im Streit um seinen Vorschlag, Nikolaus Brender den Vertrag zu verlängern, nicht in sich war. Markus Stadelmeier, eine weise Entscheidung? Hallo, guten Abend, Moment.
Entscheidung.
So, jetzt können Sie es nochmal wiederholen. Ich hatte hier den Knopf nicht richtig gedrückt. War es eine weise Entscheidung?
Ja, guten Abend, Herr Wagner. Es war eine weise Entscheidung. Der Intendant hat damit die öffentliche Diskussion reflektiert, aber vor allen Dingen die auch im Fernsehrat, die deutlich gemacht hat, dass es keine gravierenden Gründe für ein Vorgehen gegen Nikolaus Brender gibt.
Wann haben Sie davon erfahren? Denn es wurde erst in der Pressekonferenz der Öffentlichkeit mitgeteilt.
Der Intendant hat mir das unmittelbar vor der Pressekonferenz mitgeteilt. Es ist eine Entscheidung, die sicherlich gereift ist, aber dann vor allen Dingen unter dem Eindruck der für ihn sehr positiven Diskussion im Fernsehrat so gefallen.
Hätte er das nicht schon in der ZDF-Fernsehratssitzung tun können? Es wurden ja knapp 2 Stunden allein um diese Vertragsverlängerung diskutiert. Also natürlich nicht nur um diese Vertragsverlängerung, sondern auch, wie man möglicherweise Schaden vom ZDF fernhalten könnte.
Fernsehrat hat genau darüber diskutiert, vor allen Dingen aber über die Frage, der Qualität und auch der Quoten im Bereich der Chefredaktion ist zu einem sehr positiven Ergebnis gekommen. Nein, man muss Intendant Schächter verstehen, wenn man solche Dinge 2-3 Stunden vorher erzählt, dann sind sie raus, so sind die Medien heutzutage und insofern hat er sich das vorbehalten und das war auch richtig.
Nun ist ja aufgeschoben, nicht aufgehoben, also es wird die Entscheidung kommen. Was bringt denn jetzt vermutlich ein halbes Jahr Pause?
Sie ermöglicht zwei Dinge. Zum einen, dass Roland Koch die Diskussion im Fernsehrat auf sich wirken lassen kann. Man darf ja nicht vergessen, die Diskussion im Fernsehrat hat ihm alle inhaltlichen Argumente, die er vorgetragen hat, weggenommen und sie nicht bestätigt. Und zum Zweiten ermöglicht es, auf das Verfahren nochmal genau zu schauen, wie weit einzelne Verwaltungsratsmitglieder gehen können in der Ablehnung eines Vorschlags eines Intendanten und welche Argumente dafür zählen müssen. Dafür nimmt man sich jetzt ein bisschen Zeit und ich glaube, das tut der Sache gut. Intendant Schächter hat deutlich gemacht, dass er an Nikolaus Brender festhalten will und insofern sind auch die Vorzeichen klar gesetzt.
Wie hat denn der Schwarze Freundeskreis reagiert? Haben Sie da Fühlung aufgenommen? Denn Sie sind ja, das sagten Sie ja vor 14 Tagen hier, Mitglied des Roten Freundeskreises und normalerweise tagt ja jeder Freundeskreis so für sich, aber bestand irgendwie Gleichmut, einigende Vorstellung darüber, dass Markus Schächter eine richtige Personalvorstellung hat?
Es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen über den Vorschlag von Markus Schächter, aber in der Diskussion ist deutlich geworden, dass es zumindest keine inhaltlichen Gründe gibt, sich gegen den Vorschlag des Intendanten zu stellen. Und zum Zweiten hat der Fernsehrat ganz einmütig Intendant Schächter den Rücken gestärkt und ihm sein Vertrauen ausgesprochen. Daraus kann er durchaus ableiten, dass er dort nicht auf dem falschen Weg ist. Im Übrigen gibt es gute Kontakte zwischen den einzelnen Fernsehratsmitgliedern und natürlich tauscht man sich da aus und eine Diskussion erfolgt auch nicht monolithisch entlang von vorgegebenen Fraktionslinien, sondern da trägt jeder seinen Teil dazu bei.
Was deutlich geworden ist, ist, was auch Markus Schächter im Anschluss gesagt hat, ist, dass es ja einen Zwang gibt zur Einigung, besser gesagt zum Einvernehmen, denn das ist die wortwörtliche Formulierung, die es ZDF-Verwaltungsrat und Intendant ermöglicht, Verträge sozusagen auf den Weg zu geben, auf den juristischen. Einvernehmen, Zwang zum Einvernehmen. Nun lässt Markus Schächter durch ein unabhängiges Gutachten, durch eine Expertise prüfen, welche Kriterien dafür nötig sind oder hinreichend sind, welche Befugnisse eigentlich ZDF-Fernsehrat, Verwaltungsrat und er auch hat. Nun wird am 1. April das ZDF, glaube ich, 46 Jahre alt. Warum ist das jetzt erst nötig, sowas festzustellen?
Weil es jetzt eine zugespitzte Situation gibt. Auch niemand hat damit wirklich gerechnet, dass ein Vorschlag des Intendanten zurückgewiesen werden könnte. Es sind dann Argumente in die Diskussion gekommen, die man durchaus einführen kann, aber die sich als wenig tragfähig erwiesen haben. Und ich glaube, der Intendant handelt richtig, wenn er sagt, zur Versachlichung der Diskussion will ich an dieser Stelle auch noch einmal Klarheit schaffen durch einen unabhängigen Dritten und sehen, ob die Auffassung, wie er sie vertritt, auch ihre rechtliche Grundlage haben.
Spielte beim ZDF-Fernsehrat am Freitag auch eine Rolle, die öffentliche Diskussion, die da geht, weniger Parteienpolitik in den Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
Dies wurde von dem einen oder anderen auch erwähnt. Ich glaube, man muss deutlich unterscheiden. Es geht nicht darum, weniger politische Menschen in den Aufsichtsgremien zu haben, sondern es geht um die Frage der Staatsferne. Gibt es zu viele Leute, die staatliche Funktionen in den Gremien des ZDF haben? Das ist im Verwaltungsrat ganz sicher nicht der Fall. Dort sind es 5 von 14 Mitgliedern, die die staatliche Seite repräsentieren. Und im Fernsehrat bei seinen 77 Mitgliedern kommt man je nach Zählungsweise auf ungefähr 25 bis 30 Personen, also auch eine deutliche Minderheit. Und insofern war man sich einig, dass an dieser Stelle kein Handlungsbedarf besteht, beziehungsweise es ist auch nicht artikuliert worden.
Wenn nun diese Expertise herausfinden würde, dass die Staatsferne des ZDFs im Widerspruch zur Verfassung stünde, zum Grundgesetz, wären Sie als Medienpolitiker bereit, das hinzunehmen, oder würden Sie das nötigenfalls auch vor dem Bundesverfassungsgericht prüfen, aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das muss man vor dem Bundesverfassungsgericht nicht prüfen, sondern man muss sich anschauen, wie gewichtig die Argumente sind. Mir ist aus der Kenntnis der medienrechtlichen Diskussion bisher keine durchschlagenden Argumente bekannt, warum die Konstruktion beim ZDF verfassungswidrig sein sollte. Es ist ganz klar geregelt, dass die Vertreter der staatlichen Seite in einer deutlichen Minderheit im ZDF-Fernsehrat und im Verwaltungsrat sind.
Nun gibt es noch andere medienpolitische wichtige Dinge. Deswegen ganz kurzer Themenwechsel. Abgesehen davon, dass das ZDF-Gremium natürlich auch getagt hat zum Drei-Stufen-Test, zum Jugendschutz und so weiter.
Und den sehr ernst nimmt.
Ja, und haben Sie aber auch auf dem DLM-Symposium in Berlin in dieser Woche eine interessante Bemerkung gemacht, die jetzt auch von den Agenturen aufgegriffen wurde, dass es so gut wie Einvernehmen gibt in der Medienpolitik über das Sponsoring nach 20 Uhr und an Sonne- und Feiertagen bei ARD und ZDF, dass es das nämlich zukünftig ab 2013, glaube ich, nicht mehr geben soll.
Ja, das ist richtig. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten geeinigt. Und wie manchmal in den Medien geht es so, dass Dinge einfach nicht bemerkt werden, obwohl sie schon längst öffentlich gemacht worden sind. Und genau darum handelt es sich. Es ist richtig. Wir wollen das Sponsoring, das doch inzwischen einen werbeähnlichen Charakter hat und sich weit von dem entfernt hat, was man ursprünglich mal vorgesehen hat, zumindest auf die Regeln für die Werbung zurückführen. Sie haben den Rahmen genannt. 2013 deshalb, weil wir immer in vierjährigen Finanzierungsperioden sind und die Dinge dann entsprechend in die Erstattung für die Anstalten mit einrechnen müssen. Aber es ist richtig, wir gehen dort einen Schritt in Richtung Reduzierung der Werbung, wie wir es im Übrigen im Online-Bereich auch getan haben. Im Online-Bereich sind ARD, ZDF und Deutschlandradio werbefrei.
Ohne Ausgleich durch eine Rundfunkgebührenerhöhung oder gibt es da irgendwas drauf?
Das wird man dann zu dem entsprechenden Zeitpunkt zu sehen haben. Sie wissen, dass wir den angemeldeten Bedarf in der Finanzierung zu decken haben. Dort trägt die Gebühr den wesentlichen Teil dazu bei, aber auch sonstige Einnahmen, auch Werbeeinnahmen. Und wir müssen sehen, dass wir dies insgesamt finanziert bekommen.
Auf alle Fälle freut sich schon der VPRT, der Interessenverband der Privatfunker, Jürgen Dütz. Wie es dem Privatfunk tatsächlich zurzeit geht, erfahren wir gleich von ihm. Ihnen erstmal vielen Dank, Martin Stadelmeier, für die internen Einsichten in den ZDF-Fernsehrat und die Diskussion um die Personalie Nikolaus Brender und die Einschätzung zum Thema Sponsoring. Das ist das Radio 1 Medienmagazin. Under my feet is air made of bricks. In love, I'm the only one in love. Ich erwähnte schon die Landesmedienanstalten mit ihrer Direktorenkonferenz, die alljährlich ein Symposium veranstalten, weil sie nicht nur die privaten Funkmedien kontrollieren, sondern auch die gesellschaftliche Diskussion mit anregen wollen über Sinn und Unsinn mancher Beschränkungen zum Beispiel, aber auch ja den Ist-Zustand einfach mal abzubilden. Und da war in diesem Jahr die Frage, in dieser Woche, wie geht's den Privatfunkern eigentlich, besonders dem Fernsehen angesichts der Wirtschaftskrise? Und ich gab die Frage weiter an den VPRT-Präsidenten, dem Präsidenten des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien, Jürgen Dütz.
Gut, der Privatfunk leidet erheblich unter den Werbeeinbrüchen. Er leidet natürlich, und das hat mit der aktuellen Rezession nichts zu tun, schon länger an strukturellen Unwuchten, was so das Gleichgewicht öffentlich-rechtlicher privater Rundfunk betrifft, die ja natürlich in diesen Zeiten an der Rezession erheblich verschärft zutage treten. Also wir haben keinen Anlass, ins Jammertal uns zurückzuziehen. Aber es geht uns unter dem Strich derzeit nicht gut.
helfen könnte, Werbeverzicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, 480 Millionen, die der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk bekommt, ist wahrscheinlich in Ihrer Buchung schon mal insgeheim drin, aber ist das überhaupt raus, wenn der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk darauf verzichten sollte, dass das Medienbudget der Bürger in diesem Land erstens größer wird und zweitens, dass es dem Privatfunk zugutekommt?
Das ist bei keinem im Budget drin, weil Sie die Frage, die Sie am Schluss stellen, auch letztendlich mit dem Unterton mit beantwortet haben. Die Werbegelder, die da frei werden, landen ja nicht automatisch eins zu eins bei den privaten Anbietern. Jeder weiß, derzeit ist der Online-Werbebereich der Boom-Bereich und da nicht unbedingt gerade die Online-Aktivitäten der Sender, die derzeit ihr Geld mit, ich sag mal, analoger Werbung verdienen. Hier geht es auch mehr um ein Zeichen setzen durch die Politik, dass man verstanden hat, es droht ein sich verschärfendes, eine verschärfende Schieflage zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk. Und hier einen Beitrag zu leisten, ist das Thema Abschaffung der Werbung öffentlich-rechtlichen. Ein anderer Punkt ist die Verhinderung neuer Werbeverbote. Ein anderer Punkt ist das Ermöglichmachen von Product Placement, wie es die Brüsseler Beschlüsse vorsehen. Das heißt, hier redet man dann über ein Bündel von Maßnahmen, die helfen, die uns nicht aus der Krise allein führen werden, aber die auch wieder Mut machen, neue Inhalte zu generieren, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und wir wollen keine staatlichen Beihilfen. Wir stehen nicht in einer Schlange hinter Frau Schäffler und fragen nach oder warten auf irgendwelche Krümel aus den jetzt diskutierten Konjunkturfonds, sondern wir wollen es selbst schaffen, aber innerhalb von strukturellen Bedingungen, die uns das Leben einfacher machen.
Dazu gehört auch, dass der Kinderkanal sich nicht ausdehnen darf. Sie haben als Beispiel immer noch Nickelodeon vor Augen. Aber ist denn wirklich die größte Bedrohung ARD und ZDF? Sind die tatsächlich dafür verantwortlich, dass es dem Privaten momentan nicht, wie Sie sagten, besonders gut geht, also schlecht geht?
Nein, da ist die Rezession schwieriger. Aber ich sprach von dem Ungleichgewicht. Und da kann man natürlich gut die Meinung vertreten. Also 2 Stunden Kinderkanal oder dann Jugendkanal oder wie immer es heißen wird, mehr verändert die Welt da nicht dramatisch. Das ist auch nicht unser Ansatzpunkt, sondern ich glaube, dass gerade nach dem letzten Jahr der Diskussion über den 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag und jetzt der Einführung des 3-Stufentests eins deutlich geworden ist. Eine Veränderung des Kinderkanals bedarf einer Genehmigung durch den Rundfunkstaatsvertrag. Ein Online-Angebot des Kinderkanals, das natürlich dann dazugehört, müsste den 3-Stufentest durchlaufen. Und darum unser Protest, die öffentlich-rechtlichen Anstalten müssen sich daran gewöhnen, dass sie dann, wenn sie mit Gebührengeldern umgehen, nicht alleine entscheiden können, sondern Genehmigungen brauchen. Und da ist es mir dann egal, ob es ein 2 Stunden Kinderkanal sind oder ein neuer Kanal über XYZ. Und da die Leute dran zu gewöhnen, das ist der Grund unseres Protestes, was den Kinderkanal betrifft. Ich glaube, der Kinderkanal als solcher hat genauso viel Freude unter den Privatfunkfans als unter anderen, weil es ein gutes Programm ist. Nur auch bei einem guten Programm geht es nicht, dass Intendanten ihre Wünsche ohne die entsprechenden Genehmigungen sich selbst erfüllen.
Sie sagten, es gibt auch hausgemachte Schwierigkeiten, nicht nur die Rezession. Wo sehen Sie denn in Ihrem Verband vielleicht so etwas wie Klärungsbedarf, was denn aus eigener Kraft, vielleicht durch neue Überlegungen, vielleicht auch durch medienwissenschaftlichen Background gerettet werden kann? Also zum Beispiel, um das mal in die Debatte jetzt ganz kurz zu werfen, ist es gut, wenn Finanzinvestoren Medienkonzerne übernehmen? Wird sowas diskutiert?
Natürlich wird es diskutiert und vor dem Hintergrund dessen, dass es ohne Finanzinvestoren Premiere nicht überlebt hätte. Und auch ProSieben/Sat.1, der kein anderer Käufer in Sicht war. Das müssen Sie immer mit berücksichtigen. Mit der Wirtschaftskrise jetzt sind auch die Investoren in Probleme gekommen. Und sicher kann man diskutieren, aber das ist keine Sache des Verbandes, ob die Dividendenerwartungen sachgerecht waren, ob die Dividendenzahlungen sachgerecht waren. Aber das sind Punkte, die die Unternehmen betreffen und nicht den Verband. Ich glaube, was wir noch deutlicher als bisher sagen müssen, was auch heute manchmal so etwas kritisch eine Rolle spielte, wenn es um Google und so weiter ging, es hat keinen Zweck, wenn wir diese neuen Wettbewerber wie Plattformbetreiber, wie Suchmaschinen und anderes hier nach wie vor so an die Wand nageln wollen und sie verteufeln. Sie sind stark, sie sind finanziell viel stärker als wir. Und da muss man sagen, okay, was können wir mit denen gemeinsam machen? Und deswegen heißt eines meiner Ziele auch für dieses Jahr, Broadcast goes Internet. Also nicht das Internet, wie wir es bisher oft gemacht haben, so als unseren größten Zukunftsfeind darstellen. Unsere Programme werden von vielen jungen Leuten mehr im Internet konsumiert als bei der Oma auf dem Wohnzimmersofa. Und das muss man jetzt offensiver nach vorne treiben. Das sind so für mich so überflüssige Ängste, die dann noch im Raum schweren. Alles unter dem Thema, wir haben 25 Jahre gut überstanden und die waren verdammt schwierig. Wir werden auch das schaffen. Und dazu gehört eben auch, Leute, schließt den Frieden mit dem Internet. Das ist unser natürlicher Partner.
Meint Jürgen Dütz. Er ist der Präsident des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien. Wie der ARD-Vorsitzende Peter Gutgust die Privaten sieht, gleich zuvor der Service hier auf Radio 1.
Wenn Nazis in Dresden marschieren und ein Bischof den Holocaust leugnet, ist es Zeit, Gesicht zu zeigen. Und zwar gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Korrektur lesen und lästern. Am 23. März in der Bar Jeder Vernunft. Mit Jörg Thaddäus, Horst Evers, Zärtlichkeiten mit Freunden und vielen anderen. Weitere Infos unter www.radio1.de. Korrektur lesen und lästern. Mit Ironie und Sarkasmus gegen rechts. Für alle, die auch ihr Gesicht zeigen und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich hatte es erwähnt, auch Peter Butkus, der ARD-Vorsitzende, ist jetzt im Interview zu hören. Er war auch beim DRM-Symposium in Berlin dabei und stellte 10 Thesen vor im Verhältnis zum Privatfunk, ARD und ZDF. Mehr natürlich für ARD, aber er sprach auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk allgemein. Und er war ziemlich milde aus meiner Beobachtung, geradezu versöhnlerisch, und dazu befragte ich ihn.
Es ist keine Harmonie, sondern eine Betrachtung der Realität. Wir leben in einem Zustand, wo niemand dem anderen das daran streitig macht. Und ich finde, ein publizistischer Wettbewerb tut unserem System, tut unserer Gesellschaft gut.
Welche Reaktion haben Sie erfahren? Der VPRD-Chef zum Beispiel, Jürgen Dütz, meinte, er wird auf Ihre Punkte nicht antworten.
Ja, das ist ein bisschen enttäuschend, aber auch bezeichnend. Es geht dann, nachdem man zunächst einmal das gute Verhältnis lobt, doch wieder darum, dass man dem anderen sozusagen Teile der Finanzierung streitig macht. So wurde heute sehr stark die These vertreten, Werbung hätte garantiert nichts verloren bei den Öffentlich-Rechtlichen. Nun hat Werbung die Öffentlich-Rechtlichen, seit es sie gibt, begleitet. Das duale System hat darauf aufgesetzt, also die Installation von Privaten, die sich ausschließlich durch Werbung finanzieren. Und ich beobachte einfach, wie das nun Stück für Stück aufgekündigt wird. Das ist schon sehr bemerkenswert.
Aber wenn Sie jetzt gerade appellieren, mehr Gemeinsamkeiten zu suchen, haben Sie sicherlich auch die Entwicklungen vor Augen. Einerseits auf dem Gebiet des Internets, andererseits aber auch die zunehmende Medienkrise, die ja dann vielleicht doch ein bisschen zusammenschweißt. Wo können Sie sich denn mehr Gemeinsamkeit vorstellen?
Es geht gerade beim Einstieg in die digitale Welt darum, dass wir unsere Rundfunkverbreitungsfrequenzen als solche weiter nutzen dürfen. Das ist ein gemeinsames Anliegen von privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbietern. Und ich denke, dass auch beim Eintritt in die digitale Welt wir uns gegenseitig die Schwellen etwas niedriger machen könnten, statt nun mit großem Generalverdacht auf die Aktivitäten jeweils des anderen zu schauen. Da würde ich mehr wünschen, dass beide Seiten es einfach machen.
Inwieweit schließen Sie da Selbstkritik mit ein? Punkt 10 Ihrer Thesen hieß ja Kernkompetenz stärken. Dazu gehören auch die Nachrichten, die ARD. Also das erste in dem Fall hat leider der Sportberichterstattung den Vorrang gegeben am Tag, als es in Baden-Württemberg zu einem Amoklauf kam. Ärgert Sie das?
Nein, da muss man auch noch mal genau hinschauen. Die Sportberichterstattung hätte natürlich keinen Vorrang gegenüber einem solchen Ereignis, wenn es denn Relevantes zu berichten gilt. Aber nun einfach in Aktionismus zu machen und immer dieselbe Nachricht zu wiederholen, erscheint mir dem Vorgang nicht angemessen. Wir haben sehr verantwortungsbewusst berichtet, aber wir haben jetzt nicht hektisch das Regelprogramm umgeworfen. Wir haben am Abend des Geschehens einen Brennpunkt gemacht, der sich nun wirklich sehr sorgfältig, sehr detailliert, sehr verantwortungsbewusst mit dem Geschehen auseinandersetzt, Hintergründe beleuchtet, ohne voyeuristisch zu sein und ohne eben in Aktionismus zu machen. Und das erscheint mir der richtige, angemessene Umgang. Wir sind diejenigen, die helfen sollen, Geschehnisse und schreckliche Geschehnisse wie diese einzuordnen, zu bewerten, aber wir sollen nicht sozusagen einfach emotionalisieren um des Effekts willen.
Das DLM-Symposium fand in einem medienpolitischen Umfeld statt, das eher geprägt ist durch die Frage, wie staatsfern kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein und wie ist der so zu organisieren. Sie haben ausdrücklich die Gremien gelobt, die innerhalb der ARD Verantwortung übernommen haben. Ist die ARD da besser aufgestellt als das ZDF zum Beispiel?
Ich habe jedenfalls Gremiendiskussionen immer als sehr verantwortungsbewusste, ernsthafte Diskussionen empfunden, wo auch kein falsches Verzeihen sozusagen vorliegt und wo es immer um die Sache ging und nicht um einen scheinbaren Proporz, um ein Rot-Schwarz-Verhältnis, das mir sowieso, ehrlich gesagt, ziemlich anachronistisch zu sein scheint. Und in dem Sinne meine ich auch, sollten wir dort, wo die Dinge gut laufen, es auch so berichten und dort genauso die Kamera hinhalten, wo wir vielleicht Missstände sehen.
Aber sehen Sie Parteieneinfluss auch in Richtung ARD? Ich kann mich erinnern, die Wahl des NDR-Intendanten war begleitet von Störgeräuschen aus Hannover. Auch die Wahl der RBB-Intendantin war im Vorfeld geprägt dadurch, dass man gehört hat, dass ein Kandidat bereits schon mit der Politik Pösschen verteilt hatte. Wie sehen Sie den Einfluss?
Wir spiegeln in unseren Aufsichtsgremien die Pluralität unserer Gesellschaft. Da sind viele Gruppen vertreten und für mich gehören dazu ehrlich gesagt auch politische Parteien, gehören Vertreter von Landtagen und auch von Regierungen. Auch das spiegelt die Pluralität unserer Gesellschaft wider, aber es darf nicht zu einem dominierenden Einfluss kommen. Und ehrlich gesagt, ein Abgeordneter, auch ein Parteivertreter, hat hier als Volksvertreter zu agieren und es darf nicht in seinen Motiven darum gehen, wie Sie sagen, irgendwelche Posten oder Pöstchen zu verteilen, sondern er soll den Einfluss geltend machen, der nach dem Votum der Wähler seiner Partei, seiner Fraktion oder auch der Regierung, in der er angehört, zukommt.
Das ist der Wunsch, aber wie ist die Praxis? Halten Sie eine Reform bezüglich der Gremienaufsicht für nötig?
Ich kenne nur Rundfunkgremien bei der ARD, in denen der Einfluss der Politik begrenzt ist. Sie darf nirgendwo dominierenden Einfluss haben und hat ihn auch nicht. Und in diesen Grenzen halte ich das für angemessen.
Der ARD-Vorsitzende und Intendant des Südwestrundfunks Peter Butkus am Rande des DLM-Symposiums in Berlin. So, hier schließt sich der Kreis zum Anfang der Medienmagazinsendung. Wir kehren zurück zu dem spektakulärsten Ereignis, auch Medienereignis in dieser Woche. Hier der Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble.
Haben wir zu viel Gewalt in unseren Medien? Haben wir zu viel Gewaltdarstellungen? Haben wir andere Prozesse, die das dazu führen? Das ist der Punkt und die Debatten, ob wir jetzt Metalldetektoren an Schulen einführen sollen oder das Waffenrecht verschärfen, was damit alles am Ende nichts zu tun hat, sind Ablenkungsmanöver.
Der Reflex war vorhersehbar, weil er mittlerweile Bestandteil eines Rituals ist. Computerspiele seien viel zu gewalttätig, auch die Medien. Letztere böten sogar die Bühne, die wie in dieser Woche wieder belegbar für Nachahmungstäter interessant sein würden. Aber dies ist kein Phänomen der Gegenwart, denn schon die durch Selbstmord beendeten Leiden des jungen Werthers bei Goethe sollen Vorbild für eine Welle von Selbstmorden gewesen sein. Am Telefon Professor Lothar Adler vom Ökumenischen Heinig-Klinikum in Mühlhausen. Sie betreuten die Opfer des Erfurter Amoklaufs psychologisch und forschen auch zum Thema Amok und Selbstmord. Wie ermittelt man denn einen Zusammenhang zwischen medial vermittelter Fiktion oder Wirklichkeit und einer Tötungshandlung?
Der wirklich eindrucksvollste Beleg und auch gleich Beleg dafür, wie Medien wirksam sind, ist der Fernsehfilm Tod eines Schülers. Er ist mehrfach ausgestrahlt worden. Böck und Häfner haben untersucht, welchen Einfluss der auf das suizidale Verhalten junger Menschen hat. Es ging also im Anspannen darum, dass ein Schüler sich vor einen Zug warf und dann wurde dessen Leidensgeschichte erzählt. Und man hat also eine Vermehrfachung der Todesarten, also des Eisenbahnsuizids, bemerkt. So. Und dann kann man natürlich sagen, naja, alle Leute, die sich suizidieren wollen, gehen jetzt zur Eisenbahn. Das ist nicht so gewesen. Auch bei den unspezifischen Selbstmordarten gab es einen deutlichen Anstieg. Also das ist, wenn Sie so wollen, dramatisch gewesen. Und weil es so gut funktioniert hat und der Film so, natürlich nicht so, das ist ja etwas sarkastisch, der ist nochmal gesendet worden mit genau dem gleichen Effekt. Also es ist ohne Zweifel, dass bei Selbstmordhandlung, das ist ja dieser sogenannte Werther-Effekt, ein Ansteckungseffekt ist. Wir machen in den Kliniken dann sofort therapeutische Gruppen, wenn so ein Selbstmord bei uns mal vorgekommen ist und Ähnliches, um diesen Effekt, dass sich da einer einspinnt, dass einer mit diesen quasi öffentlichen Gedanken, das machen ja auch andere und alleine ist und dann die Kontrolle über sich verliert.
Nun ist das Problem des Amoklaufes ein bisschen komplizierter, ja. Weil Sie haben es selbst in einem Vortrag gesagt, sich Spuren des Amoks bis in das 16. Jahrhundert hinein verfolgen lassen.
Nee, noch tiefer, ja.
Noch also, tiefer sogar.
Ja, man kann ja Berserkergang, ne? Der Berserkergang der Normannen ist ein Amoklauf. Der malaiische Amok ist namengebend. Die Geschichte, wie der entstanden ist, ist viel zu weit, das kann man hier nicht erörtern, aber der malaiische Amok ist namengebend. Aber wenn Sie weltweit ähnliche Verhaltensweisen in anderen Kulturen zu anderen Zeiten untersuchen, finden Sie eine Reihe von, ich habe mal 80 ähnliche Verhalten gezählt. Natürlich haben wir heute keine Kenntnisse mehr davon, ob das genauso häufig, ganz genauso war oder kleine rituelle Abweichungen. Also es gibt dann immer auch ein Stück rituelle Abweichung, das ist auch der Amok ja ein Stück, ein Ritus, wie er gemacht wird. Nicht? Wir sehen hier diese bewaffneten jungen Männer, die dann so einer ganz bestimmten Weise auch auftreten, was uns an Rambo erinnert. Hat aber mit Rambo gar nichts zu tun, zum Beispiel. Hauptlehrer Wagner 1913, nicht? Da gab es noch, er wusste noch niemand, dass es einen Rambo mal geben wird, hat das genauso gemacht, wie Rambo. Also Feuerhäuser angezündet und alles, was aus den Häusern geflüchtet ist, beschossen.
Vielleicht hat ja da der Film eher die Vorlage in der Realität.
Ja, eher so. Für Amok ist dieser Werther-Effekt nicht sicher nachgewiesen. Also es gibt eine Arbeitsgruppe aus Würzburg, Herr Schmidtke, der hat versucht mit mathematischen Modellen, die dem einfachen Gedanken folgen, also wenn jetzt ein Amok passiert ist, dann gebe ich dem eine bestimmte durchschnittliche Zeit, das wissen wir, und ich gucke, ob ein starker, schwerer Amok jetzt also diese Zeit verkürzt, bis es statistisch wieder aufgeht und meint, es gefunden zu haben. Problematisch ist, dass nicht gesichert werden kann, ob diese Amokläufe ja überhaupt bei den Menschen ankommen, die sie lesen. Es gibt also diese berühmten jetzt solche, die schlagen ja überall durch. Weltweit werden die berichtet. Es wird angerufen aus Amerika und Australien. Aber diese kleineren, diese gewöhnlichen, normalen Amokläufe, die haben nicht so eine Penetranz. Wenn man natürlich aufmerksam Zeitung liest, findet man schon solche Hinweise. Also man müsste jetzt eine Grenze festlegen, wann. Da muss man sie gesichert haben. Der hat sie wirklich gesehen. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, das sind also ganz schwache Effekte. Schauen Sie Erfurt, nicht? Erfurt haben wir ja keinen Amok lange nicht gehabt. Also jedenfalls keinen, wo man sagen kann, das hat einen inneren zeitlichen Bezug. Littleton ist inhaltlich bei den Schulshootern, Jugendliche sind da sowieso eher etwas inspiriert, bei den Schulshootern, Littleton ist sowas wie die Grundlage eines Rituals geworden, mit dem sich alle möglichen Jugendlichen, die in schwierigen Situationen sind, aggressive Fantasien haben und beschäftigen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie deswegen den Amok machen, wenn dann zwei, drei Jahre später sowas passiert. Anders ist bei diesen Nachahmetätern, Trittbrettfahrern. Nachahmetäter nenne ich, damit man überhaupt einen vernünftigen Begriff hat, solche, die Taten begehen, die auch gefährlich sind oder gefährlich werden könnten, aber bei weitem nicht das Ausmaß des primären Amok haben. Trittbrettfahrer nenne ich die, die Briefe schreiben, Drohbriefe und sich daran weiden, dass da eine Schule geräumt wird, aber im Grunde nie eine ernsthafte aggressive Handlung vorhatten oder geplant hatten oder vorbereitet hatten. Das zieht sich jetzt quasi wie so ein Rauschen hinter diesem her. Also die Schulen und die Polizei, das geht ja schon in irgendeiner Stadt, ist schon eine Schule geräumt worden. Die Polizei unterdrückt auch solche Informationen. Presseleute wussten von ganz vielen bei manchen, aber die werden häufiger. Und die sind sehr unangenehm, aber eben nicht dem Amok im eigentlichen Sinne vergleichbar.
Es geht offensichtlich um starke Aufmerksamkeit bei solchen Trittbrettfahrern, aber auch bei den Amoktätern selber. Aber aus der Perspektive des Todes betrachtet, ist doch die Aufmerksamkeit nur ein ganz kurzer Augenblick. Warum ist er so faszinierend für diese Menschen?
Jetzt müsste ich Sie ein ganz klein bisschen fordern. Es geht um verinnerlichte Bilder von Menschen. Also der Täter kann unter anderem, das muss man also wirklich sehr laut sagen, eine spirituelle Perspektive haben. Also bei diesen primären gruppengebundenen Amokverlaufen, also sowas, was wir heute kennen bei den Intifada-Leuten oder so, das war ja sowas früher in Indien, da gibt es so eine ganz starke religiöse Bindung. Bei den Individuellen kann man natürlich nicht sagen, ob die Vorstellung haben, sie wären dann im Himmel und quasi gereinigt durch das Feuer oder irgendwas und würden da eine besondere Position haben. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind die meisten Atheisten.
Oder vielleicht dann doch eher abendländisch-katholisch oder protestantisch geprägt. Und da ist ja das Töten sozusagen ja eigentlich die Freifahrt in die Hölle.
Ja, aber die Vorstellungen darum sind dann krude. Aber lassen Sie es mal Wenn dann sowas eine Rolle spielte, das weiß ich nicht. Ich denke es nur als Denkmöglichkeit, also dass das Leben hier nicht zu Ende ist. Malaya spielt es eine große Rolle, also im buddhistischen Vorstellung spielt es eine große Rolle, im hinduistischen spielt es eine Rolle, im islamischen spielt es eine Rolle, dass es dann irgendwie doch weitergeht und Freiheitskämpfer. Aber hier, für die meisten, was so die Psychodynamik der inneren Prozesse angeht, da ist es so, dass sie sich quasi handeln, als seien sie eine Schaubühne. Also da gibt es dieses Ich, da gibt es diese bösen anderen und. Und da werden die bösen anderen getötet. Menninger nennt das der Wunsch zu töten, den anderen Bösen, der so schlecht zu mir war, oder die ganze Welt, die so schlecht zu mir war, der Wunsch zu sterben, ich will hier nicht mehr sein, und der Wunsch getötet zu werden, so quasi als eine Art innerer Unterwerfung unter dieser Welt. Also diese drei Einheiten, die ja nur im Amok verwirklicht sind, sich also Wunsch zu töten, getötet zu werden und eben aber auch getötet zu werden, also zu sterben und getötet zu werden. Also dieses erschossen werden zum Beispiel, das ja viele offensichtlich provozieren mit dem Amok, nicht? Also wenn ich mit einem Maschinengewehr durch die Gegend laufe oder Handgranaten, dann bin ich natürlich immer gefährdet, erschossen zu werden. Das findet da statt. Und es hat ganz viel mit inneren Objekten zu tun, also mit der inneren Vorstellung von dem, was von den anderen in mir ist. Und die werden behandelt, als seien sie getrennt. Als gäbe es quasi mich und die anderen. In Wirklichkeit ist es natürlich alles der eigene Kopf, in dem das stattfindet.
Hat es auch was mit der Struktur der Medien zu tun? Also mit der tatsächlich veröffentlichten Gewalt und dem Potenzial, das nachzuspielen, was ja im Prinzip im Wesen des Menschen liegt, durch Spiel eine Als-Ob-Situation durchzuleben, die dann vielleicht in der Realität dann so auch was wie einen Trainingseffekt ergibt?
Also wie gesagt, man kann es nicht mit letzter Sicherheit ausschließen, dass es einen tatsächlichen, faktischen Imitationseffekt geht. Aber man muss mal bei dieser ganzen Debatte, wir sind jetzt ein bisschen weg vom Amok, aber das ist, glaube ich, ja auch gut, bei dieser ganzen Debatte um die Wirksamkeit der Medien, also die Gewalt in den Medien. Aber wir hatten die Debatte vorher, Sexualität in den Medien, ja, kann man sagen, dass die tatsächlichen Gewalttaten weniger werden. Also die Menge der Gewalttaten, die in unserer Gesellschaft von Jugendlichen begangen werden, trotz dieser ganzen schwierigen psychosozialen Umwälzungen und Irritationen, die dauernd und überall und Rollendiffusionen kommen, wird die tatsächlich angewandte Gewalt weniger und die tatsächliche Häufigkeit von Sexualstraftaten nimmt ab. Also, dass, wenn es auch im Einzelfall solche Effekte geben mag, dass sich ein Täter darauf berufen wird, die Gesamtheit folgt eher offensichtlich in ihrem Realverhalten dem, dass Medien tatsächlich aufklären.
Und die Tatsache, dass es mehr Verkehrstote in der Bundesrepublik gibt im Jahr, nämlich rund 4.000, wird gern verdrängt, auch wenn ich jetzt die Toten nicht gegeneinander aufrechnen mag. Aber die Bedeutung, die ein Fall wie ein Amoklauf bekommt in den Medien, ist dem eigentlichen Umstand des menschlichen Leids nicht angemessen.
Nein, das Gleiche gilt also für Tötungen in den Familien und im Zusammenhang mit Alkohol und solche Dinge. Ja, also das ist ja... Oder wenn man mal so die Häufigkeiten sieht, Selbstmord hat so in der Republik so bei einer Häufigkeit von 1 zu 20 pro 100.000. Mord eine Häufigkeit so von 4, 5 pro 100.000. Und Amok von 8 Millionen Männerjahre müssen vergehen, ehe mal sowas passiert. Ja, also wenn wir uns um ein ernsthaftes Problem bemühen wollen, dann müssen wir uns um den Selbstmord kümmern. Und er hat ganz, ganz, ganz viel mit psychischer Krankheit zu tun, auch mit Konflikten, auch mit Belastungen. Man kann es nie so einfach immer One-Track-Mind-Sachen machen. Aber das hat was damit zu tun, dass viele Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen, Depressionen, Schizophrenie sich nicht richtig behandeln lassen. Wenn diese Menschen sich einfach mit ihrer Umgebung aufmerksamer mit ihrer Krankheit umgeht, dann wären erstmal sehr viel weniger Menschen gestorben an Selbstmord. Natürlich auch weniger erweiterte Selbstmorde, also sprich die Mitnahme Selbstmorde im unmittelbaren Familienkreis. Und schließlich werden auch mindestens die Amokläufe halbiert. Aber der eigentliche Knackpunkt ist natürlich, dass sich um sich kümmern, aufmerksam sein, psychisches Leid auch ernst zu nehmen. Es ist ja, wenn einer ein bisschen Bauchschmerzen hat oder Rückenschmerzen, rennt er natürlich sofort zum Arzt. Wenn einer sich mit dem Gedanken befasst, mein Leben hat keinen Sinn mehr, dann denkt er überhaupt nicht dran, dass das was Krankes sein könnte. Oder wenn er von unmächtigem Hass überwältigt wird auf andere und da nicht mehr rauskommt, da kommt doch keiner auf die Idee oder ganz wenige nur auf die Idee, das zu tun. Also von unseren Amokläufern haben ausnahmsweise 2 oder 3% mal einen Psychiater aufgesucht. In einer ersten Studie waren es 8% und diese Leiden der Amokläufer gehen ja auch lange. Ja, man muss ja eben sehen, dass die auch letztlich Opfer sind und Patienten. Also Es ist, wenn Sie, ich sage das manchmal so etwas plakativer, es ist gewissermaßen die Strafe der Gesellschaft dafür, dass sie sich in ihrem psychischen Befinden so wenig ernst nimmt.
Meint Professor Lothar Adler. Er ist Psychologe, betreute die Opfer nach dem Erfurter Amoklauf und forschte auch über die Geschichte des Amoks. Vielen Dank für diese Informationen hier im Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und jetzt Admiral Taft zuzuhören. Tschüssi. Radio 1.